NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit diesen Schwerpunkten. Heikler Besuch. Ägyptens Präsident Morsi in Deutschland. Wir berichten und kommentieren. Gedenken. Bundestag erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus. Milliardenhilfe. UN-Geberkonferenz für Syrien und umstrittene Pille. Frankreich nimmt Bayer-Produkt vom Markt. Im Studio Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Ägyptens islamistischer Präsident Morsi in Berlin. Ein schwieriger Besuch für alle Beteiligten. Morsi kam zur Kurzvisite, weil es zu Hause auf den Straßen brodelt. Und die Kanzlerin war ein weiteres Mal gezwungen, öffentlich ein freundliches Gesicht zu einem Politiker zu machen, den sie für weniger freundlich hält. Georg Schwarte berichtet.
Der rote Teppich war ausgerollt für den Empfang mit militärischen Ehren. Aber während die Musiker der Bundeswehr die ägyptische Nationalhymne spielten, mischten sich die Klänge mit den Sprechchören der Demonstranten 200 Meter Luftlinie entfernt. Stoppt die Polizeigewalt, Bürgerrechtler, Amnesty, koptische Christen, sie alle standen vor dem Zaun und demonstrierten gegen Polizeigewalt, Mord und Todesurteile im Ägypten dieser Tage. Drinnen im Kanzleramt dann etwas, das die Kanzlerin später diplomatisch verklausuliert einen intensiven Diskussionsprozess nannte.
Ich glaube, es ist eine erste Begegnung, die wir fortsetzen sollten, ein intensiver Diskussionsprozess. Ich wünsche, dass die Entwicklung in Ägypten friedlich sein kann, dass sie allen demokratischen Kräften Raum gibt.
Das wünschte sich die Kanzlerin, der anzusehen war, dass dieses Treffen nicht nur harmonisch verlief. Ägyptens Präsident Morsi aber verzog keine Miene. Ich bin stolz, sagte er, auf unsere Beziehungen, die respektvoll sind, ohne Einmischungen in die inneren Angelegenheiten. Merkel aber mischte sich dann munter ein, zählte aus ihrer Sicht auf, was die Bundesregierung für das künftige Ägypten wichtig ist.
Das eine ist, dass der Gesprächsfaden mit allen politischen Kräften in Ägypten auch immer vorhanden ist, dass die verschiedenen politischen Kräfte ihren Beitrag leisten können, dass die Menschenrechte in Ägypten eingehalten werden und dass natürlich vor allen Dingen auch die Religionsfreiheit gelebt werden kann.
Morsi blieb ungerührt. Ägypten werde ein ziviler Rechtsstaat sein, sagt er, nicht militärischer, nicht theokratischer Natur. Allen, die wie zuvor der grüne Fraktionschef Trittin eine Regierung der nationalen Einheit forderten, sagte Morsi, im Frühjahr gäbe es doch freie Wahlen. Dann könne jede Kraft in die Regierung, wenn es der Wähler wolle. Die Notstandsgesetze übrigens, mit denen er derzeit gegen die Demonstranten vorgeht, habe er nur ungern angewandt. Es gehe aber um die Sicherheit der Bevölkerung vor kriminellen Übergriffen. Und dann war da noch die Sache mit den antisemitischen Äußerungen Morsis. Blutsauger und Kriegstreiber seien die israelischen Nachbarn, Nachfahren von Affen und Schweinen. Hat die Kanzlerin das offen angesprochen?
Ja, mein Teil kann ich mit Ja aussagen. Wir haben darüber gesprochen und der Präsident hat auch gesagt, was er dazu meint und deshalb übergebe ich auch an den Präsidenten.
Merkel war anzusehen, wie es in ihr brodelte. Morsi aber blieb wieder unbewegt. Soweit ich zitiert worden bin, ist das aus dem Zusammenhang gerissen, sagt er. Er sei nicht gegen Juden und das Judentum als Religion. Die Kanzlerin jedenfalls versprach Hilfe und Investitionen in Ägypten, für die allerdings rechtlich stabile Rahmenbedingungen des Landes notwendig seien. Morsi war mit über 100 Wirtschaftsvertretern angereist, die sich dann bei der Gründung der deutsch-ägyptischen Wirtschaftskommission am Nachmittag vom Wirtschaftsminister Rösler noch einmal anhören konnten, dass eine faire Partnerschaft auch Bürgerrechte und gesellschaftliche Freiheiten umfassen müsse.
Und wenn das gelingen kann, dann sind wir im Gegenzug dazu bereit, als gute Partner immer auf gleicher Augenhöhe dauerhaft Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen zwischen Ägypten und Deutschland gleichermaßen.
Präsident Morsi auf Deutschlandbesuch. Der Kommentar dazu von Björn Blaschke, unserem Kairoer Korrespondenten.
Papier- und Plastiktüten verheddern sich in den Stacheldrahtrollen. Flaschen, Dosen und Steine, die irgendwo herausgerissen wurden, übersäen den Asphalt. Graffitis und politische Parolen bedecken Häuserwände. Kinder und Jugendliche klettern auf einem ausgebrannten Polizeifahrzeug herum. Krankenwagen bahnen sich ihren Weg durch die herumstehenden Menschentrauben. Sirenen heulen. Aus krächzenden Megafonen überschlagen sich Stimmen mit politischen Forderungen. Und über allem hängen beißende Tränengasschwaden. Der Gestank von Urin und noch mehr. Selten war der Tahrir in den vergangenen 2 Jahren so verdreckt, so kaputt, so abgerissen wie heute. Der Platz, einst das Symbol für die ägyptische Revolution, ist mittlerweile Sinnbild für den Verfall des Landes. Und während sein Land den Nil heruntergeht, fliegt Präsident Mohamed Morsi ins Ausland zu einem, wenn auch verkürzten, Deutschlandbesuch an der Spree. Während sich in Kairo, Suez oder Port Said Randalierer Straßenkämpfe mit Sicherheitskräften liefern, über mehrere Provinzen der Ausnahmezustand verhängt ist, trifft sich Morsi mit deutschen Politikern. Möglicherweise will Ägyptens Staatsoberhaupt damit der Welt, seinem Volk und sich vorgaukeln, dass es wenigstens noch etwas Normalität im Land gibt und dass die Weltgemeinschaft an ihm, dem ersten frei gewählten Präsidenten Ägyptens, festhält. Ansonsten könnte es wohl nur einen Grund geben. Morsi wollte wenigstens einmal für ein paar Stunden dem Elend zu Hause entfliehen. Aber das wäre die Sicht des pessimistischen Zynikers. Der optimistische Praktiker sagt, dass Morsi etwas für sein Land erreichen muss. Ja, er muss nicht nur Schritte nach vorne gehen, sondern geradezu Sprünge machen. Und auf die helfen ihm möglicherweise seine Gespräche mit Kanzlerin Angela Merkel und mit der deutsch-ägyptischen Wirtschaftskommission. Ägyptens Ökonomie steht am sprichwörtlichen Rande des Abgrunds. Die ohnehin hohe Arbeitslosenquote wird noch einmal erhöht, in dem Maße, in dem die Zahl der Touristen niedriger wird. Der Mangel an ausländischen Investoren, Ägypter, die ihr Geld aus der inländischen Wirtschaft herausziehen, das alles schreit nach Hilfe. Und wie die, unter welchen Bedingungen aussehen kann, das werden Frau Merkel und Wirtschaftsminister Rösler schon hinter verschlossener Tür dargelegt haben. Dazu zählt sicherlich, dass Morsi ein Wirtschaftsprogramm vorstellt, Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über einen Kredit weiterführt und zu einem Abschluss bringt, politische Konzessionen an die Opposition eingeht, also das, was die Menschen auf dem Tahrirplatz auch einfordern. Dass Morsi in Berlin von Seiten der Bundesregierung keine allzu herzlichen, sondern eher deutliche Worte entgegenschallen würden, wusste er. Dass er trotzdem und trotz der Situation in Ägypten gereist ist, zeugt nur davon, wie sehr er unter Druck steht, wie sehr er auch Hilfe von außen braucht. Wenn er nämlich nicht bald Erfolge vorweisen kann, wird der Tahrirplatz, das Symbol der ägyptischen Revolution, zum Sinnbild seines Scheiterns.
Der Kommentar im Echo des Tages von Björn Blaschke. Neue Geschäftsformen brauchen neue Regeln. Das Internet hat viele neue Geschäftsmodelle möglich gemacht, teilweise aber mit gravierenden Folgen für die Verbraucher. Die Justizministerin will nun gegen Abzocke bei Internetgeschäften vorgehen, in unterschiedlichen Bereichen. Bei teuren Mahnungen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen beispielsweise oder bei Werbung und Angeboten, die per Telefon vermittelt werden. Anne Meyer fasst zusammen.
Es ist ein Massengeschäft geworden und für die betroffenen Verbraucher ziemlich nervig. Die Masche mit den Massenabmahnungen, verschickt von Anwälten, die zum Beispiel von Internetsurfern Gebühren in Höhe von mehreren hundert Euro fordern, weil diese privat einmal ein Musikvideo auf ihre Homepage gestellt haben. Nach Angaben des Bundesjustizministeriums gibt es nur Schätzungen, die allerdings besagen, dass 2011 Abmahnbriefe mit Forderungen in Höhe von rund 165 Millionen Euro verschickt worden sind.
Und deshalb wollen wir hier Korrekturen vornehmen, weil auch die bisherigen Regelungen im Urheberrechtsgesetz, die ja auch schon sich diesem Ziel unterworfen haben, Abmahnungen einzudämmen, einfach nicht gegriffen haben. Und jetzt wollen wir das effektiver machen, aber ausgewogen und angemessen, denn nicht jede Abmahnung ist unseriös, sondern auch eine wichtige Möglichkeit, Forderungen durchzusetzen.
So Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger heute in Berlin. Unter Federführung der FDP Politikerin hat sich die schwarz-gelbe Koalition auf einen Gesetzentwurf geeinigt, mit dessen Hilfe sie nicht nur dafür sorgen will, dass Abmahnungen dieser Art gedeckelt werden. Dem Ressort schwebt vor, dass beim ersten festgestellten Vergehen dieser Art von Privatpersonen maximal rund 155 Euro kassiert werden darf. Momentan verlangt so mancher Jurist im Durchschnitt 700 Euro, obwohl diese Summe gar nicht gerechtfertigt ist. Zweiter Punkt, den die Bundesregierung regeln will: Unternehmen, die Verbrauchern am Telefon etwas aufschwatzen oder zum Zweck der Werbung den Hörer in die Hand nehmen, haben es nun schwerer.
Gewinnspielangebote müssen in Textform bestätigt werden. Es kann also kein Abschluss mehr am Telefon erfolgen.
Zudem will das Bundesjustizministerium von Unternehmen, die zum Beispiel via Anrufautomat Werbung machen und die sich dabei erwischen lassen, ein Bußgeld von 300.000 Euro kassieren, das Sechsfache der bislang geltenden Summe. Weiterer Punkt, Inkassobetriebe, die Forderungen im Auftrag anderer bei Verbrauchern eintreiben. Sie müssen nun detailliert darlegen, von wem die Forderung kommt und warum sie erhoben worden ist. Gerd Billen, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, bewertete den Entwurf in einer ersten Reaktion unter dem Strich teilweise positiv. Das gilt vor allem für die Punkte Telefonwerbung und Inkassounternehmen.
Unzufrieden bin ich mit der Regelung beim Thema Abmahngebühren. Über 4 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher haben eine Abmahnung erhalten, weil sie angeblich Musikstücke hochgeladen haben, Fotos oder Videos verbreitet haben. Hier, meine ich, muss die Regierung im parlamentarischen Verfahren nachbessern.
Weil einige Formulierungen im Entwurf der Koalition zu schwammig sind, meint Billen. So definiere er nicht eindeutig, wann ein privater Internetnutzer das Urheberrecht in gewerblichem Maße verletzt habe. Allerdings gibt es auch bei einigen Unionsvertretern noch Änderungsbedarf. Den können sie nach dem 6. Februar anmelden. Dann soll der Entwurf Thema im Kabinett werden. Danach geht er ins parlamentarische Verfahren, damit er noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden kann.
Der Bundestag hat in einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Hauptrednerin der diesjährigen Gedenkveranstaltung war die deutsch-israelische Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Inge Deutschkron. Christoph Ulrich hat ihrer Rede im Bundestag zugehört.
Da saß sie nun vor den Abgeordneten der Regierung und Bundespräsident Gauck, gekommen, um ihnen zu erzählen, wie sie die Nazi-Gräuel und das Nachkriegsdeutschland erlebt habe. Es sollte eine sehr persönliche Rede der 90-jährigen Inge Deutschkron werden, von ihrer Familie, ihren Bekannten, ihren Begegnungen. Vor allem ein Gespräch mit ihrer Mutter kurz nach der Machtergreifung durch die Nazis habe ihr Leben beeinflusst.
Energischer werden fügte sie hinzu, lass dir nichts gefallen, wenn dich jemand angreifen will. Wehr dich! Ein Satz, der mein ganzes Leben bestimmen sollte.
Die kommenden Jahre bis 1945 waren ein Leben in Furcht, am Ende sogar im Untergrund. Deutschkron und ihre Mutter überlebten in einem Versteck, nachdem der Vater fliehen konnte. Andere Verfolgte hatten dieses Glück nicht.
Ich begann, mich schuldig zu fühlen. Mit welchem Recht, so fragte ich mich, verstecke ich mich, drücke ich mich vor einem Schicksal, dass auch das meine hätte sein müssen.
Diese Sinnfrage beschäftigte sie. Erst Mitte der 50er Jahre als Journalistin wieder in Deutschland wurde ihr klar, warum ihr Überleben unendlich wichtig gewesen ist.
Die meisten, denen ich in der provisorischen Bundeshauptstadt Bonn begegnete, hatten sie einfach aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Die Verbrechen, für die der deutsche Staat eine eigene Mordmaschinerie hat errichten lassen.
Deutschkron erkannte ihre Aufgabe darin, gegen das Vergessen anzukämpfen und ihr Erlebtes aufzuschreiben. Ehrlich, präzise und wahrhaftig, wie sie im Bundestag sagte. Eine Aufgabe, der sie sich auch heute noch verpflichtet fühle.
Solange die Frage rätselhaft gibt, wie konnte das Fürchterliche geschehen, ist die Gefahr nicht gebannt, dass Verbrechen ähnlicher Art die Menschheit erneut heimsuchen.
Vor der Rede von Inge Deutschkron hatte auch Bundestagspräsident Lammert sich für die Erinnerung und gegen das Vergessen ausgesprochen.
Wir leben in Deutschland heute in einer gefestigten, selbstbewussten Demokratie. Aber wir wissen auch, diese Demokratie ist uns nicht ein für alle Mal geschenkt, sondern muss täglich gestaltet, mit Leben erfüllt und, ja, auch verteidigt werden.
Denn, so Lammert, das Nazireich werde nie einfach nur ein Betriebsunfall der deutschen Geschichte sein, sondern eine ewige Warnung für alle Nachgeborenen.
Der Markt für Windenergie boomt in Deutschland. Über 1000 neue Anlagen wurden im vergangenen Jahr gebaut und die Auftragsbücher der Branche sind noch immer voll. Diese positive Bilanz lieferte heute der zuständige Bundesverband Windenergie und verband sie mit massiver Kritik an Bundesumweltminister Altmaier, der die Umlagen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes deckeln will. Aus Berlin, Annika Seppör.
In Deutschland produzieren immer mehr Windräder Strom. Im vergangenen Jahr sind 1008 neue Anlagen hinzugekommen, die mehr als 2400 Megawatt Strom erzeugen. Ein guter Weg, meint die Vizepräsidentin des Bundesverbands Windenergie, Pilarski Grosch.
Was wir auch sehen, dass der Ausbau in 2012 im Grunde in allen Bundesländern stattgefunden hat, ob es nun Norden oder Süden ist. Es ist nicht mehr nur der Ausbau in Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Die anderen ziehen doch sehr stark nach.
Und dennoch, Norddeutschland liegt weiter vorne. 40% der neuen Anlagen stehen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt gingen 20% mehr Strom aus Windenergie ins Netz, aber nicht nur durch neue Windräder.
Das ist eben Ergebnis dessen, dass die Windenergieanlagen effizienter werden und größere Leistungen bringen können.
Repowering heißt der Fachbegriff. Damit ist gemeint, dass Windräder umgebaut werden, um so mehr Strom erzeugen zu können. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 161 Anlagen aufgerüstet. Bundesverbandsvizepräsidentin Pilarski-Grosch ist aber überzeugt, dass immer mehr Windenergie genutzt werden kann. Das liege vor allem an den Menschen vor Ort.
Wir können sehen, dass durch die vielen Bürgerwindprojekte, durch neue Bürgerenergiegenossenschaften, die gegründet wurden, Sachen möglich sind, die vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht in dem Maße möglich waren.
Größtes Problem für die Branche sind noch immer die Kabel, die fehlen, um den Strom aus Windparks in die Steckdosen zu leiten. Der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Herdan.
Sie bauen auch kein Einkaufszentrum irgendwo hin, wenn Sie nicht wissen, ob dort irgendwelche Straßen sind, die die Kunden zu Ihnen bringen. Also wird auch keiner ein Kraftwerk bauen, wenn er nicht weiß, ob er sein Produkt desselbigen, nämlich den Strom von dort wegtransportieren kann. Von daher sehen wir das simpelst als gesellschaftspolitische Aufgabe an, wenn diese Kraftwerke gewollt sind und wir sie bauen und Investoren sich finden, die diese bezahlen, dann hätten wir auch gerne schlicht und ergreifend die Infrastruktur.
Es fehlen die Netze und dann auch noch das. Bundesumweltminister Altmaier hat vorgeschlagen, eine Strompreisbremse einzuführen, die EEG-Umlage zu deckeln. Das sorgt bei der Windenergiebranche selbstredend für Kritik. Vizepräsidentin Pilarski-Grosch.
Das erschüttert tatsächlich die Grundlagen des EEG in einer Weise, dass sich jeder überlegen muss, kann ich da überhaupt noch Geld investieren, wenn es völlig offen ist, welche Vergütung ich bekomme und unter welchen Bedingungen ich die bekomme.
Dass Bundesumweltminister Altmaier mit seinem Vorschlag überhaupt durchkommt, damit rechnet der Bundesverband Windenergie zwar nicht. Wenn doch, könne sich die Bundesregierung schon jetzt auf Klagen einstellen.
Die Deutsche Bahn kann vorerst bleiben, wie sie ist. Organisatorisch zumindest. Die Pläne der EU-Kommission sind erst einmal vom Tisch, nach denen Bahnbetrieb und der Besitz des Schienennetzes streng voneinander getrennt werden sollten. Der zuständige Verkehrskommissar hatte sich von einer Aufspaltung des Bahnkonzernes mehr Wettbewerb erhofft, sich aber gegen den Widerstand der Bahn AG nicht völlig durchsetzen können. Aus Brüssel, Christoph Prössl.
Die EU-Kommission will mehr Wettbewerb auf den europäischen Schienen. Dadurch sollen die Preise für die Verbraucher sinken und öffentliche Haushalte sollen weniger investieren müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollte der zuständige EU-Kommissar Siim Kallas eine noch strengere Trennung von Schiene und Bahnbetrieb durchsetzen. Die Deutsche Bahn AG sprach von Zerschlagung. Der Konzern ist unter einer Dachgesellschaft zusammengefasst. Die Unternehmensteile Netz operieren neben den Bereichen für den Personen- und Güterverkehr. Doch Brüssel ist von der Maximalforderung abgerückt, EU-Verkehrskommissar Kallas.
Holding structure can function, but
eine Zusammenfassung der Unternehmensteile unter einer Dachgesellschaft wird möglich bleiben, aber es muss eine chinesische Mauer zwischen den Konzernteilen geben. Vor allem soll es künftig nicht mehr möglich sein, Geld aus dem Netzbereich in andere Geschäftsbereiche zu überweisen. So hatte es die Deutsche Bahn AG gemacht. Die Kommission befürchtet, dass dadurch der Wettbewerb verzerrt wird. Indirekt könnten staatliche Subventionen für Strecken so in andere Geschäftsbereiche fließen. Zum Beispiel für den Aufkauf von Wettbewerbern. Die Kommission schlägt außerdem vor, dass alle Wettbewerber vom Netzbetreiber die gleichen Informationen erhalten sollen. Die Deutsche Bahn hält den Vorschlag für nicht akzeptabel. Die Auflagen kämen einer Trennung gleich, hieß es im Konzern. Die Deutsche Bahn verteidigt sich, dass in Deutschland über 300 Anbieter miteinander konkurrieren. Die Vorschläge der Kommission umfassen aber noch viel mehr Punkte.
Trains would be able to run freely from Rotterdam to Genua, from Paris to Bratislava, from Warsaw to Marseille.
Züge sollen ungehindert durch ganz Europa fahren können, von Rotterdam nach Genua und von Warschau nach Marseille, wie Kallas sagte. Um das zu vereinfachen, soll künftig auch die Europäische Eisenbahnagentur die einzige Stelle sein, die Genehmigungen für Fahrzeuge und Unternehmen erstellt. Derzeit erteilen die nationalen Behörden diese Zulassungen, oft dauern die Verfahren sehr lange. Wettbewerber beschweren sich, weil sie dahinter Kalkül vermuten. Die nationalen Unternehmen sollen vor unliebsamen Konkurrenz geschützt werden. In Europa haben bislang nur 2 Länder den Betrieb vom Netz vollständig getrennt: Schweden und Großbritannien. Vor allem Schweden ist für die Kommission ein Vorbild.
There has been substantial growth of passenger turnover and freight turnover, so Sweden is clearly one positive example.
Hier habe es Zuwachs bei den Passagierzahlen und im Frachtbereich gegeben. Großbritannien gilt bei Experten als Negativbeispiel. Das Netz ist in schlechtem Zustand, es gibt keine Hochgeschwindigkeitstrassen und die Passagierzahlen sinken.
Seit über 50 Jahren wird im Niger-Delta in Nigeria Öl gefördert, mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Vor 8 Jahren wurde es noch schlimmer, als Öl tagelang aus einer Pipeline des Konzerns Shell ausströmte. Ganze Dörfer wurden damals verseucht und einige der betroffenen nigerianischen Landbesitzer und Fischer klagten daraufhin in den Niederlanden gegen Shell. Die meisten Klagen wurden heute abgewiesen, aber einer der Kläger bekam teilweise Schadensersatz zugesprochen. Und dieses Urteil kann weitreichende Folgen haben, wie Andreas Reuter erklärt.
In bunten, traditionellen Gewändern traten die Kläger aus Nigeria vor Gericht in Den Haag auf. Und einer von ihnen, Eric Doe, sprach für alle.
We are farmers whose properties.
Wir sind Bauern, deren Eigentum, Farmland, Fischteiche zerstört worden sind durch Rohölverschmutzung aus Shell-Pipelines in dem Gebiet. David gegen Goliath. Hier 4 Bauern und Fischer vom Niger-Delta, dort der Öl-Multi-Shell. Und doch, als Richter Henk Wien das Urteil verkündete, da gab es immerhin einen Teilerfolg für die Kläger aus Nigeria.
Um mit der Tür in Haus zu fallen, in een van de zaken is Shell Nigeria veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. In de andere 4 zaken zijn alle vorderingen afgewezen.
Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. In einem Fall wird Shell Nigeria dazu verurteilt, Schadenersatz zu bezahlen. In den anderen 4 Fällen werden alle Forderungen abgewiesen, sagte der Richter, sehr zur Enttäuschung von Eric Doe.
In my own case, there was no verdict. My father's investment was not given any consideration.
In meinem eigenen Fall hat es keine Verurteilung gegeben, so der Kläger. Was sein Vater aufgebaut habe und was durch das Öl zerstört wurde, sei überhaupt nicht berücksichtigt worden. Shell hatte im Verfahren darauf hingewiesen, dass Pipelines in Nigeria häufig beschädigt würden, weil Diebe versuchten, Öl abzuzapfen. Nicht Fahrlässigkeit des Konzerns oder schlechter Unterhalt der Pipelines seien für die Umweltschäden verantwortlich, sagte auch das Gericht in den 4 Fällen, die abgewiesen wurden. Und Shell-Sprecher Alain Castellijn sprach darum auch von einem Sieg auf ganzer Linie.
Dus wij beschouwen dit vonnis in zijn geheel als een absolute overwinning.
Die niederländische Umweltorganisation Milieu Defensie, die die Klagen der Bauern und Fischer unterstützt hatte, aber freute sich doch über den einen Fall, in dem Shell zu Schadenersatz verurteilt wurde. Das sei ein wichtiger Präzedenzfall, sagte Geert Ritsma.
Der Richter heeft gezegd, Shell is aansprakelijk.
Der Richter hat gesagt, Shell ist haftbar für Schäden, die dort angerichtet werden. Da sind wir sehr froh drüber, denn im Prinzip ist es also möglich, dass ein Konzern von einem Gericht in den Niederlanden für Taten im Ausland verurteilt wird. Und das ist für uns ein Durchbruch. Nach Ansicht seiner Organisation spielt sich im Niger-Delta die größte Ölkatastrophe der Welt ab. Mehr Öl sei dort schon ausgetreten als aus der Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, wenn auch schleichend über Jahre hinweg und verteilt auf zahlreiche Lecks. Nach der Verurteilung immerhin in einem Fall könne sich Shell auch nicht mehr damit herausreden, für die Schäden, die durch Sabotage entstehen, überhaupt nicht verantwortlich zu sein. Geert Ritsma wies darauf hin, zum ersten Mal sei durch einen Richter festgestellt worden, dass Shell im Prinzip verpflichtet ist, Sabotage in Nigeria zu verhindern.
Dass für das erste auch durch einen Richter ist festgestellt, dass Shell im Prinzip die Pflicht hat, um Sabotage zu verhindern in Nigeria.
Und so könnten viele weitere Klagen gegen Shell und andere Multis nun folgen. Wie hoch der Schadenersatz ist, den Shell in dem einen Fall bezahlen muss, wird erst in einem weiteren Verfahrensschritt festgelegt.
In Syrien sind wegen des Bürgerkrieges rund 4 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen, ohne die sie nicht überleben könnten. 650.000 syrische Flüchtlinge halten sich mittlerweile in Nachbarländern auf. Um die humanitären Folgen des Konfliktes ansatzweise abfedern zu können, brauchen die Vereinten Nationen frisches Geld. Zusagen, auch von der Bundesregierung, gab es heute auf einer Geberkonferenz für Syrien in Kuwait. Von dort berichtet Ulrich Leithold.
Die eigentliche Überraschung kam nicht aus Kuwait, sondern via Facebook vom Chef der größten syrischen Opposition. Er sei bereit zum Dialog mit dem Assad-Regime, ließ Muaz al-Khatib wissen. Seine nationale Koalition gilt vielen Staaten im Westen und der arabischen Welt als legitime Vertretung Syriens. Bislang weigerte sich die Opposition strikt, mit der Führung in Damaskus zu verhandeln. Ob der plötzliche Sinneswandel Assad einschließt, blieb zunächst offen. Bedingung für den Vorschlag des guten Willens sind die Freilassung von 160.000 Gefangenen Gefangenen und neue Pässe für Syrer im Exil. Der Vorstoß ist ganz im Sinn von UN-Chef Ban. Eine politische Lösung sei durch humanitäre Hilfe nicht zu ersetzen. Zu der erklärte sich die Weltgemeinschaft in Kuwait in Milliardenhöhe bereit. Für Syrer im Land oder Flüchtlinge in Nachbarstaaten. Kuwait kündigt 300 Millionen Dollar an, sagt US-Exilbotschafter Robert Ford, ebenso die Emirate, die USA 155, mit früheren Zusagen also 356 Millionen. Entscheidend ist aber, kann die Hilfe zügig auf den Weg gebracht werden. Politisch allerdings sieht UN-Vermittler Brahimi keine Bewegung im syrischen Bürgerkrieg. Syrien wird Stück für Stück zerstört. Die ganze Region gerät so in eine Lage, die ungeheuer schlecht und bedeutend für die gesamte Welt wird. Worte wie diese werden inflationär. Gleichzeitig weitet sich die humanitäre Katastrophe aus, im Land und in Nachbarstaaten. 4 Millionen in Syrien fehlen Unterkunft, Essen und ärztliche Hilfe. Die Hälfte aller Krankenhäuser und ein Viertel der Schulen in Syrien sind zerstört. 700.000 sind offiziell geflohen, tatsächlich wohl doppelt so viele. Dass man Lager für 60.000 wie in Jordanien nicht in den Griff kriegen kann, wissen Helfer wie Stefan Thahn vom deutschen THW.
Wirklich beherrschen ist schwierig. Wir versuchen natürlich unser Möglichstes. Es ist aber im Moment in der Tat so, dass die Flüchtlingszuströme schneller sind, als wir arbeiten können.
An manchen Tagen kommen über 6.000 nach Jordanien. Für das 6-Millionen-Land sind 300.000 Flüchtlinge eine Riesenbelastung, weiß nicht nur König Abdullah.
It is a pressure on us and the numbers look like they're increasing.
Es ist mit Sicherheit eine Herausforderung.
Finanzielle Versprechen bei Konferenzen gab es oft, doch nur Bruchteile flossen tatsächlich, klagt UN-Chef Ban Ki-moon. Arabische Golfmonarchien blieben humanitär zugeknöpft, finanzierten dagegen Waffen für Rebellen. Das Gebertreffen in Kuwait soll die Hilfe für die nächsten 6 Monate sichern. US-Diplomat Ford benennt absehbare Probleme. Die Opposition ist besorgt, die Mittel könnten dem Regime in die Hände fallen. Die UN spielen eine entscheidende Rolle bei Versorgung der Menschen in Syrien. Es muss sichergestellt sein, dass Hilfe von den Nachbarländern reinkommt. Die UNO und ihre Partner müssen Zugang zu allen Regionen Syriens bekommen. Die syrische Regierung muss aufhören, das zu verhindern. Auch wenn 1,5 Millionen Dollar oder gut 1 Milliarde Euro nicht nur zugesagt, sondern tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, bringt das nur eine kurze Atempause. Ist das Geld alle, droht laut UN Reduzierung oder Streichung von Essenrationen für Flüchtlinge.
Diane 35 ist eine Pille, die häufig gegen starke Akne verschrieben wird. Der deutsche Pharmakonzern Bayer stellt dieses Medikament her. Diane 35 wird aber auch als Antibabypille verordnet, als gewünschte Nebenwirkung sozusagen. Doch Diane 35 könnte bei aller Wirkung mehr Schaden als Nutzen. Die Arzneimittelaufsicht in Frankreich will das Medikament jedenfalls in spätestens 3 Monaten vom Markt genommen haben. Aus Paris, Daniela Karls.
Die Diskussion um Hormonpräparate geht in Frankreich in eine neue Runde. Nachdem heftig über die Risiken von Verhütungspillen der 3. und 4. Generation diskutiert wird und eine Französin wegen schwerer Gesundheitsschäden durch Einnahme dieser Pillen auch den Bayer-Konzern verklagt hat, nimmt nun die französische Arzneimittelaufsicht ein anderes Hormonpräparat von Bayer vom Markt. Es geht um das Akne-Medikament Diane 35, das jedoch häufig auch als Antibabypille verschrieben wird. In 25 Jahren seien in Frankreich 4 Frauen durch die Einnahme von Diane 35 ums Leben gekommen, sagt der Chef der Arzneimittelaufsicht Dominique Maranachi. Das Thromboserisiko sei belegt und zu hoch. Im Vergleich zum Nutzen bei der Aknebehandlung ist das Risiko einfach zu hoch. Außerdem wissen wir, dass das Medikament häufig als Verhütungsmittel verschrieben wird, obwohl es dafür nicht zugelassen ist. Für die Frauen, die Diane 35 als Antibabypille nehmen, gibt es auch zu viele Risiken. Diane 35 darf nun nur noch 3 Monate lang in Frankreich verkauft werden. So können die mehr als 300.000 Französinnen, die diese Pille regelmäßig nehmen, langsam auf ein anderes Produkt wechseln. In 3 Monaten allerdings werden sämtliche Diane 35 Produkte komplett vom Markt genommen. Damit ist Frankreich das einzige Land, das dieses Hormonpräparat von Bayer aus dem Verkehr zieht. Der Leverkusener Konzern verweist in einer Stellungnahme darauf, dass Diane 35 in 116 Ländern vertrieben werden darf. In Frankreich geht die Diskussion um Hormonpräparate derweil noch weiter. Der Experte vom Pariser Forschungsinstitut Necker, Philippe Evin, verweist darauf, dass auch noch andere Pillen Thrombosen verursachen können.
Le point important, c'est que on ne parle pas.
Ich wundere mich, dass man heute nicht über die Pillen der dritten und vierten Generation spricht, die dieselben Risiken bergen. In Frankreich wird über die Gefahr von Verhütungsmitteln intensiv diskutiert. Das liegt auch daran, dass mehr als 80% aller Französinnen im gebärfähigen Alter eine Antibabypille nehmen. In Deutschland sind es nur knapp 50% der Frauen.
Gleich 19 Uhr, das war das Echo des Tages an diesem Mittwochabend. Im Studio verabschiedet sich im Namen des gesamten Teams Gerd Wolf.